Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Ferda Attermann, Mitbegründerin der Initiative Neue Deutsche Medienmacher, Spiegelkommunistin, Kolumnistin. Aber schöner Versprecher. Guten Tag, Frau Attermann.
Hallo.
Sie kommen gerade etwas gestresst hier rein mit hängender Zunge. Wo kommen Sie her?
Ich bin erstmal mit dem Fahrrad gefahren und plane gerade, ob ich am Samstag zur Unteilbar-Demo nach Dresden fahre oder nicht. Und wenn ja, mit welchem Zug oder mit welcher Gruppe und so
weiter. Verstehe. Wäre es Ihnen ein Anliegen, dahin zu fahren?
Ein ganz großes. Nur danach werde ich in Urlaub fahren in der Nacht und müsste eigentlich packen. Und habe so ehrlich gesagt, da kommt mir ein bisschen der Alltag und das Leben in die Quere. Und der versucht mich auch mal zu entspannen. Aber ich finde, das ist eine Demonstration, die ganz wichtig ist. Und Gesicht zu zeigen für ein demokratisches Deutschland, das ist für mich so eigentlich selbstverständlich. Und da möchte ich schon dabei sein.
Also müssen Sie sehen, ob Sie das hinkriegen in dieser Stunde. Jetzt hier an diesem Donnerstagmittag werden wir gleich über das Urteil im Prozess zu der Messerattacke in Chemnitz sprechen, das heute Nachmittag erwartet wird. In Dresden wird heute Nachmittag das Urteil im Prozess zu der Messerattacke in Chemnitz erwartet. Das war diese Attacke, infolge derer es die rassistischen Ausschreitungen dann in Chemnitz gab. Das Landgericht Chemnitz tagt in Dresden. Es waren zwei Männer tatverdächtig. Der eine ist flüchtig, über den anderen wird das Urteil jetzt erwartet. Frau Attermann, kann dieses Urteil, wenn es denn gerecht ausfällt, für Befriedung sorgen?
Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Leider, weil das, was die Leute damals auf die Straße getrieben hat, war ja eine Erzählung, dass insgesamt zu viele kriminelle Einwanderer da sind, die uns in Deutschland gefährden, also vor allem eben einheimische Deutsche gefährden. Und die Erzählung geht ja weiter. Also die hatte ja mit, das war ein aktueller Anlass, aber, und das war wahrscheinlich. Jetzt ist die große Frage, war das Zufall, dass es in Chemnitz ist oder nicht? Aber Chemnitz hat offenbar das Potenzial gehabt, ganz schnell Leute zu mobilisieren. Und es war so ein bisschen der Funke, der übergesprungen ist und ein Feuer entfacht hat. Aber also es geht nicht wirklich um den Fall.
Bastian Brandau, mein Kollege, ist vor Ort in Dresden, hat den Prozess beobachtet ihn noch. Herr Brandau, ist dieses politische Momentum, das wir jetzt besprochen haben, in diesem Prozess jetzt auch im Gerichtssaal zu spüren gewesen?
Auf jeden Fall. Das war also eine angespannte Stimmung heute Morgen. Die Hälfte der Besucher, würde ich sagen, waren Journalisten, einige Freunde des Angeklagten und auch des Opfers. Aber es waren zum Beispiel auch Mitglieder der rechten Szene vor Ort. Also die politische Aufladung ist da. Und zum Beispiel hat auch die Nebenklage, die ähnlich wie die Staatsanwaltschaft eine langjährige Haftstrafe fordert, haben nochmal klargestellt, aus Sicht der Familie des Opfers finde man es unerträglich, dass diese Tat von bestimmten rechten Kräften politisch genutzt werde. Das nochmal unterstrichen. Ja, und auch die Verteidigung hat klargemacht, dass sie den Prozess an sich für politisch hält, eben wegen dieser ganzen Abläufe der Demonstrationen, der Diskussionen um diese Äußerungen von Hans-Georg Maaßen, aber auch von der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig von Chemnitz, die ja gesagt hatte, sie wünsche sich eine Verurteilung, damit die Stadt zur Ruhe komme. Also eigentlich eine unmögliche Äußerung einer Oberbürgermeisterin. Und so hat sich die Verteidigung heute geäußert, hier musste ein Schuldiger gefunden werden, der jetzt auch noch vor diesem ersten Jahrestag präsentiert werden kann. Die Verteidigung hat dann auch die Anklage auseinandergenommen, die sich ja auf nur einen einzigen Zeugen beruft, der sich immer wieder widersprochen hat. Und entlastende Faktoren wie die Tatsache, dass keine DNA-Spuren gefunden werden, hätten keine Rolle gespielt. Also der Vorwurf wirklich, hier sei etwas konstruiert worden, da hätte jemand drunter leiden können. Mhm. Und auch der Angeklagte hat sich heute erstmals zu Wort gemeldet und gesagt, er wünsche sich ein gerechtes Urteil. Er wolle kein zweites Opfer des Täters werden. Erstes Opfer sei der Getötete, aber er wolle eben nicht das zweite Opfer sein.
Na, man kann ja mal kurz überlegen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie es ausgeht. Er wird verurteilt oder er wird nicht verurteilt. Und wenn er freigesprochen wird, dann glaube ich, wäre in der Tat das Feuer noch weiter angefacht. Ne? Dann hätte Rechtsextreme natürlich die Begründung zu sagen, sehen Sie und streiffrei gehen Sie auch noch alle aus. Und aber wenn er verurteilt würde, und das ist ja die eigentlich spannende Frage, dann wird mit Sicherheit nicht gesagt, ah ja, wir leben in einem Rechtsstaat und hier funktioniert alles, sondern dann wird gesagt, also so tippe ich jetzt mal, was ich aus den Gedärmen des Internets immer so mitbekomme, dann wird mit Sicherheit gesagt werden, dass
er als Opfer jetzt
dass das nicht reicht, dass okay. Das sozusagen nur ein Fall ist, ja, aber auf den Straßen und dann gibt es ja diese ganzen Webseiten, die irgendwelche Kriminalitätsfälle hochjatzen oder teilweise mit falschen Zahlen arbeiten und eben einseitig darstellen, dieses, als würde in Deutschland nur noch von Migranten Gewalt angewendet werden. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Erzählung. Und die würde es mit Sicherheit nicht durch ein Urteil, würde die nicht besser werden.
Es ist für Sonntagabend eine Demo in Chemnitz wohl anberaumt, Herr Brandau. Die rechtsextreme Organisation Pro Chemnitz will da auf die Straße gehen. Welche Auswirkungen wird das Urteil, je nachdem wie es ausfällt, wohl auf diese Demo haben?
Ja, das ist die Frage, aber ich würde das unterstreichen, was Frau Attermann eben gesagt hat, dass letztendlich ein Freispruch für Empörung sorgen würde in der rechten Szene, aber ein Urteil eben auch nicht dafür sorgen würde, dass man in Zukunft anders mit dem Thema umgeht oder es weniger für sich ausnutzt. Ja, und das ist eben die Frage, genau, wir spekulieren jetzt über ein Urteil, welche Auswirkungen es auf eine Demonstration haben könnte. Sicher hätte ein Freispruch eine mobilisierende Wirkung auf diese Demonstration, aber auch eine Verurteilung hätte sicher eine mobilisierende Wirkung. Es ist einfach ein Anlass, der vorgeschoben wird, um das politisch zu instrumentalisieren und das eben kurz vor einer Landtagswahl, wo die AfD, die ja gemeinsam mit Pro Chemnitz marschiert ist und die hier sich Chancen ausrechnet, stärkste Partei zu werden, eben diesen Fall ja auch ausgenutzt hat, für sich Trauermärsche angemeldet und da eben mit den Rechtsextremen auf der Straße gewesen ist und dieses Thema sicher auch für ihre politische Arbeit nutzen wird.
Mir ist nicht ganz klar geworden, warum denn das Urteil jetzt tatsächlich schon heute gesprochen werden soll. Denn die Staatsanwaltschaft hatte ja also Haft über 10 Jahre wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gefordert. Jetzt aber eigentlich waren Termine bis Ende Oktober angesetzt.
Genau, das eigentlich Überraschende ist, in der vergangenen Woche passiert, da ist die Beweisaufnahme geschlossen worden. Termine, wie Sie hatten es gesagt, bis Ende Oktober anberaumt. Man ist immer davon ausgegangen, dass das eben sozusagen dieses Signal, was natürlich alle erwarten, dass es ausgeht von diesem Prozess, dass das erst deutlich nach der Landtagswahl und auch nach diesem Jahrestag am Montag kommen würde. Das hat das Gericht in der vergangenen Woche anders gesehen, dann so entschieden. Jetzt kommt eben dieses Urteil kurz vor dem Jahrestag. Genau, das Gericht würde sicher argumentieren, dass die Beweisaufnahme eben erschöpft war, sozusagen, dass man nichts mehr braucht, um ein Urteil zu fällen. Und ja, dieses Urteil wird eben für heute Nachmittag um 14 Uhr erwartet.
Und der Angeklagte hatte sich also während des Prozesses nicht geäußert. Jetzt hat er sich geäußert in einem Satz. Können Sie uns nochmal sagen, was er genau gesagt hat? Ich glaube, zuvor hatte er sich in einem ZDF-Interview aber geäußert und seine Unschuld beteuert.
Genau, er hatte mit einem ZDF-Journalisten telefoniert und eben seine Unschuld beteuert, auch gesagt, dass er hoffe auf ein gerechtes Urteil, aber sich im Moment von allen ungerecht, vor allen Angst habe, regelrecht eben auch vor diesem Gericht. Und heute hat er eben sich nur kurz zu Wort gemeldet, gesagt, dass er auf ein gerechtes Urteil hoffe, so hat es sein Dolmetscher übersetzt. Und eben dieser Wunsch, nicht das zweite Opfer des Täters zu sein, des eigentlichen Täters aus Sicht des Angeklagten. Man muss ja immer noch daran erinnern, der Hauptverdächtige in diesem sehr undurchsichtigen Fall, es war ja eine Situation mit vielen Menschen nachts auf der Straße, der Hauptverdächtige, der ist nach wie vor auf der Flucht, nach dem fahndet die Polizei. Und jetzt, genau, wurde dieses Verfahren abgetrennt, von dem nun der Angeklagte sagt, er sei es nicht gewesen, er sei unschuldig und hoffe eben nicht, das zweite Opfer des aus seiner Sicht eigentlich Schuldigen zu werden.
Also heute Nachmittag wird das Urteil erwartet. Wir werden darüber berichten. Eine gute Woche also wird es gefällt vor der Landtagswahl und wenige Tage, bevor sich die Tat jährt. Vielen Dank an Bastian Brandau nach Dresden. Die sächsische SPD-Integrationsministerin Petra Köpping hat Mut. Sie hat nämlich eine Lesung doch abgehalten, obwohl sie Morddrohungen zuvor erhalten hat. Es gab dann Personenschutz für sie. Ihr Buch, mit dem sie unterwegs ist, heißt »Integriert doch erstmal uns«, eine Streitschrift für den Osten. Kurz vor der Lesung gingen per Mail diese Morddrohungen in ihrem oder im Bürgerbüro ein. Sie will, sagt sie, keine Abstriche machen bei ihren öffentlichen Auftritten, setzt darauf, dass es hilft, wenn sie diese Morddrohungen öffentlich macht. Frau Attermann, ist das eine gute Strategie gegen die Angst?
Gegen die Angst vielleicht nicht unbedingt, aber es ist, glaube ich, schon eine gute Strategie gegen das, was gerade in diesem Land passiert, nämlich Angst mache. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass alle erfahren, dass Menschen, die sich öffentlich äußern und positionieren und nicht so positionieren, wie es Rechtsextreme gerne hätten, dass die bedroht werden und Hass, wahnsinnig viel Hass bekommen. Also so die Bedrohung ist ja schon das die Ultima non ratio oder wie das heißt, also das äußerste
Mittel. Ultima ratio.
Ultima, ja, andersrum, pardon. Aber also ich bin mir sicher, dass Frau Köpping auch nicht zum ersten Mal problematische Nachrichten bekommt und Bedrohungen welcher Art. Also das hier scheint ja diesmal ernster gewesen zu sein, dass sie das veröffentlicht. Aber ich bin mir sicher, das ist nicht so, dass sie jetzt bislang noch nie eine schreckliche E-Mail erhalten hat und jetzt aber.
Ja.
Und deswegen, das ist schon wichtig, dass wir darüber reden. Das gehört inzwischen zum Alltag. Also Leute wie ich würde nie erzählen, in welchem Stadtteil ich wohne, wie meine Familienverhältnisse aussehen, wo meine Verwandten sich aufhalten, wo ich hingehe, in welche Cafés ich gehe. Das würde ich alles nie erzählen. So, weil
sie auch bedroht werden?
Ja, also das ist die Frage. Bedrohung ist ja ich habe neulich zu jemandem gesagt, ich habe erst eine Bedrohung bekommen und wir mussten dann beide lachen, weil das ist so eine Zeit, in der man eben sagt, ach nee, ich habe erst eine bekommen, das ist jetzt nicht so schlimm, anderen geht es da viel schlimmer. Aber das ist gar nicht so sehr der Punkt. Ich bekomme halt viel, viel Hass und ganz viel schreckliche Sachen, die über mich behauptet werden im Internet.
So. Weil Sie sich als Sprecherin der neuen deutschen Organisation eben engagieren und Mitbegründerin sind der Initiative Neue Deutsche Medienmacher?
Ich würde mir da, also das mag mit Sicherheit auch ein Grund sein, aber ich kenne ganz viele JournalistInnen, die auch bedroht werden und überhaupt nicht in Vereinen aktiv sind oder irgendwie sich sozusagen engagieren, sondern die einfach nur berichten. Also ein Kollege von der Tagesschau, der immer wieder die Faktenchecks macht zum Beispiel, der hat mit Sicherheit auch keinen Spaß, wenn er seinen Namen googelt. Das geht schon viel, viel weiter. Also es ist ja genau der Punkt, Politiker und Journalisten und es gibt eben bestimmte Berufsgruppen, für die ist das im Moment normal. Und ich finde, das müssen wir besprechen. Deswegen ist das sehr wichtig, was Frau Köpping gemacht hat.
Genau, das hat sie ja auch gesagt. Die Gesellschaft soll wach werden und deswegen macht sie das öffentlich. Dieses Buch, was sie geschrieben hat, Integriert doch erstmal uns, eine Streitschrift für den Osten. Das handelt ja davon, dass man das Thema Integration von Migration trennt und dass man Menschen einfach in die Gesellschaft integriert, die am Rand stehen. Das müssen aber nicht unbedingt Migranten sein.
Ja, also Frau Köpping selber schreibt das nicht so explizit. Sie macht das einfach. Also sie versteht ihren Job, ihren Auftrag als Integrationsbeauftragte, so nenne ich es jetzt mal. Das ist, glaube ich, nicht ihr formeller Titel.
Sie ist Integrationsministerin.
Genau, Ministerin.
In Sachsen.
Und sozial, glaube ich. Wie auch immer. Ja. Jedenfalls, was sie macht, ist, sie redet mit ganz vielen Menschen. So. Und da redet sie eben nicht mit Migranten und sagt, ich habe jetzt eine Migranten-Integrationssprechstunde, sondern sie hat eine Sprechstunde und sie lässt die Leute kommen und ihre Sorgen erzählen und hat das aufgegriffen. Und das Buch Integriert doch erstmal uns ist nicht ihr Standpunkt, sondern das ist ein Zitat von Leuten, das sie immer wieder gehört hat. So, warum kriegen denn die Flüchtlinge alles, wir wollen auch und warum denkt denn keiner hier an uns in Ostdeutschland? Und das hat sie, finde ich, sehr empathisch und klug aufgeschrieben. Ich habe ein totales Problem mit dem Titel, weil was heißt denn erstmal? Also so als Kind von Migranten könnte ich sagen, hallo, ich bin schon länger in der Bundesrepublik. Aber, also das ist sehr gemein, aber ich finde diese Rangfolge sozusagen erstmal weiße Deutsche und dann dürfen erst andere, finde ich nicht sympathisch. Aber den Punkt verstehe ich total gut. Also Integration heißt, Menschen in die Mitte der Gesellschaft reinzuholen. Und da gibt es eine ganze Menge, unabhängig davon, wo die herkommen, die das brauchen können.
Mhm. Ihr eigenes Buch, Frau Attermann, heißt Hört auf zu fragen, ich bin von hier. Das ist im März rausgekommen und da haben Sie auch eine ganze Menge Reaktionen drauf gekriegt, ne?
Ja, genau. Also meine Grundaussage ist ja, wir müssen in Deutschland lernen, dass zu Deutschland nicht nur Menschen gehören, die Hans und Hubert und Gabi heißen, sondern eben auch Ferder, Osman, Hue, Sanju, wie auch immer. Und dass die auch von hier sind. Also die sind nicht irgendwie eingewandert. Wir sind hier geboren, wir sind vielleicht, manche kommen von Eltern, die schon hier geboren sind. Also dann jeden Tag gefragt zu werden, wo kommst du her? Das zeigt halt, dass wir das noch nicht verinnerlicht haben. Und das ist auf jeden Fall ein Teil des Problems.
Und wir müssen noch eine Information nachtragen. Wir haben ja eben über die sächsische SPD-Integrationsministerin Petra Köpping gesprochen. Aber sie ist eben tatsächlich eine Staatsministerin für Gleichstellung und Integration. Also keine ordentliche Ministerin, eine Abgeordnete des Sächsischen Landtags. Aber eben mit Mut, weil sie ihre Lesung doch abgehalten hat, obwohl sie diese Morddrohungen erhalten hatte. Jetzt wollen wir zu einem anderen Thema sprechen. Bis 2038 soll in Deutschland ja der Ausstieg aus der Kohle vollzogen sein. Und das bedeutet eine Kraftanstrengung, gerade im Osten Deutschlands, wo jetzt ja die Landtagswahlen anstehen in 3 Bundesländern. Und vielleicht war es auch das, was Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier veranlasst hat, jetzt einen Gesetzesentwurf zum Strukturwandel vorzulegen. Einzelheiten dazu von Alex Krämer.
Bis zu 14 Milliarden Euro sollen die Kohleländer vom Bund erhalten. Geld für die Regionen, in denen bisher die Braunkohle eine wichtige Rolle spielt. Wofür genau sie es ausgeben, das legen die Länder selbst fest. Gut 25% des Geldes fließen nach Brandenburg, 37% nach Nordrhein-Westfalen, 25% nach Sachsen und 12% nach Sachsen-Anhalt. Neben diesen direkten Zahlungen an die Länder will der Bund außerdem selbst bis zu 26 Milliarden Euro in die Kohleregionen investieren, etwa für den Ausbau der Verkehrswege dort oder für Forschungseinrichtungen.
Also nochmal, wir halten fest, das Wirtschaftsministerium will für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen, die natürlich nicht nur im Osten liegen, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und im Saarland, 14 Milliarden Euro ausgeben. Ferda Attermann, reicht Geld allein aber, um einen solchen Strukturwandel voranzutreiben?
Na, mit Sicherheit nicht. Aber Geld wird auf jeden Fall sehr nötig sein. Also ich bin tatsächlich ja keine Expertin für Strukturwandel, für Strukturaufbau. Was ich aber weiß, ist, dass wir wissen das ja aus den USA, Trump hat überall da besonders Erfolg, wo genau das passiert ist, nämlich, dass Regionen abgehängt wurden und zwar ganze Landstriche, in denen es eben keine Arbeitsplätze mehr gab und auch nichts zu tun und auch vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine Perspektive. Und wenn die gab es nicht mehr. Und das wird jetzt, glaube ich, das Entscheidende sein. Also mit dem Geld kann man, das klingt erstmal wahnsinnig viel, 14 Milliarden und dann die Hälfte davon ungefähr in den Osten. Aber natürlich geht sowas auch schnell weg. Und die Frage ist, wie schafft man es, dass da nachhaltig eben eine Perspektive aufgebaut wird? Was werden die Leute dann machen, wenn es vorbei ist mit der Braunkohle?
Genau, das soll jetzt sozusagen ausbaldowert werden. Altmaier plant ein Förderprogramm, das nennt er Zukunft Revier, das aus diesen ehemaligen Kohleregionen Modellregionen einer treibhausgasneutralen, ressourceneffizienten und nachhaltigen Entwicklung machen soll. So klingt das.
Oh Gott, das klingt so kompliziert.
Also, aber wir wissen, was er meint, ja.
Ja, wenn es eine gute Sache gibt an dem, was ich jetzt mal salopp als Rechtsruck bezeichne, was vielleicht gar kein Rechtsruck ist, sondern einfach nur das Sichtbarwerden von Unmut in der Bevölkerung, ja. Das Gute daran wäre ja, dass wir endlich mal hingucken und es vielleicht ernster nehmen. Und mit wir meine ich eigentlich gar nicht uns beide, sondern doch durchaus auch Journalisten und natürlich die Politik. Und was ein Problem ist wenn man es lange schleifen lässt. Also ich würde jetzt aus dem Bauch raus erstmal sagen, was? Es ist 2019, wir wissen das nicht erst seit gestern mit dem Braunkohleausstieg. Wie kann es sein, dass da noch nicht so viel mehr passiert ist?
Ja, in der Tat, das kann man sich fragen. Gleichzeitig ist eben noch nicht mehr passiert und es ist gut, wenn es jetzt passiert. Also wenn man zum Beispiel mal dieses Wort ressourceneffizient Entwicklung sich herausnimmt. Also wie kann eine ressourceneffiziente Entwicklung genau aussehen? Also das wird dann vielleicht zum Beispiel um Windenergie gehen oder andere Dinge, wo Ressourcen geschont werden.
Ja, also das eine ist ja die Frage, wie man die Energiewende klärt. Und das andere ist die Frage, wie verschafft man den Menschen in diesen Regionen wieder eine Perspektive? Und das muss nicht die Energiewende sein, die Antwort darauf. Also die Leute müssen ja nicht von der Braunkohle direkt in erneuerbare Energien umgeschult werden. Vielleicht machen die ja was anderes. Vielleicht gibt es da auch noch Ideen. Und ich glaube, das wird schon auch ein Teil der Lösung sein, dass man eben nicht nur sagt, so, wir haben jetzt hier ein paar neue Jobs für euch. Nicht alle werden einen bekommen, aber ein paar werden wir schon retten können. Und zwar mit anderen Sachen. Sondern dass man eben eine Sinnhaftigkeit bietet. Man muss ja als Teil einer Gemeinschaft wissen, wohin man strebt, was man macht, warum man morgens aufsteht und irgendwo hingeht.
So. Ja. Also was könnte man dort ansiedeln? Forschungseinrichtungen, Behörden, man könnte die Straßen ausbauen, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und natürlich ganz wichtig die digitale Infrastruktur ausbauen, sodass man halt überall flächendeckend Netz hat. Das wäre ja doch auch mal ein wichtiger Schritt.
Auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir reden von Gegenden, wo einmal am Tag ein Bus fährt und eben kein Internet besteht. Oder vielleicht auch nur, wenn man irgendwie einmal aufs Dach steigt oder irgendwas anderes macht. Also das auf jeden Fall.
Kann aber sein, dass es nicht gelingt und dass man am Ende feststellt, es gibt tatsächlich Regionen, die entvölkert sein werden.
Ja, wenn sie entvölkert werden, also dass jetzt Landstriche nicht bewohnt sind, wäre ja nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass Landstriche abgehängt werden mit Menschen, die dort wohnen. Und ganz besonders oft sind das ja alte Menschen, die dann irgendwie ewig weit fahren müssen, einmal am Tag diesen Bus nehmen, um einzukaufen und dann wieder 2 Stunden warten, um mit demselben Bus wieder zurückzufahren. Also ehrlich gesagt, das darf nicht passieren. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Natürlich hat eine Regierung, egal ob auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, viele Aufgaben zu bewältigen. Aber ich würde sagen, Strukturwandel müsste oberste Priorität haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das hat.
Also am 28. August soll dieser Gesetzesentwurf von Peter Altmaier vom Bundeskabinett dann beschlossen werden. Einzelne Passagen sind, so liest man schon, mit dem Finanzministerium abgestimmt. Also vielleicht wird da jetzt ein bisschen Druck gemacht.
Schön wär's.
Deutschlandfunk Kultur, hören Sie, Studio 9, der Tag heute mit der Journalistin Ferda Attermann. Lassen Sie uns über die Bahn sprechen, Frau Attermann. Denn auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag ist Folgendes veröffentlicht worden. Deutlich mehr als die Hälfte der im Juni eingesetzten Fernzüge bei der Bahn waren mit technischen Defekten und Einschränkungen unterwegs. Wie ist das? Ich meine, wir wollen mehr Bahn fahren, weil wir auch weniger fliegen wollen. Das heißt, wir stürmen sozusagen die ICEs und jetzt wird die Bahn ihrem Erfolg nicht gerecht, oder wie?
Naja, also die Unzufriedenheit mit der Bahn ist ja jetzt nicht durch diese Studie oder durch die Zahlen entstanden, sondern das zieht sich ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. Ich finde total interessant zum Beispiel, dass in Deutschland ganz wenig Unternehmer bekannt sind mit Namen, aber Medorn, den Namen kannte jeder. Also es war so Schimpfen auf Medorn, wenn mal ein Zug nicht fuhr. Ich bin zumindest noch vor, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder wie auch immer, wie viele Jahre das her ist. Das war so ein Grundgefühl meines Lebens. Und ich persönlich kann nicht so viel anfangen mit dem Bahnbashing. Ich finde, es leben bei uns über 80 Millionen Menschen. Das ist nicht leicht zu organisieren. Ich habe grundsätzlich erstmal ein bisschen Verständnis, wenn eine Bahn 5 Minuten später abfährt. Ich finde das nicht so schlimm.
Aber dann kriegt man vielleicht den Anschlusszug nicht.
Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich kann nur für mich jetzt sprechen, ich kriege die dann meistens doch. Also dass ich einen Anschluss verpasse, ist echt nicht oft der Fall. So, und wenn es passiert, ist es natürlich wahnsinnig ärgerlich, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Bahn mich nicht dahin bringt, wo ich hin muss. Was ich in letzter Zeit immer öfter bemerke, ist auf jeden Fall, dass das Bistro zu hat und das bei einer 4-5-Stunden-Fahrt. Also ich nehme inzwischen immer ordentlich Proviant mit und ich habe das Gefühl, es machen alle so, dass man da auf jeden Fall nicht angewiesen sein will auf dieses Bistro.
Also ich nehme tatsächlich auch Brotzeit mit und bin auch ein bisschen ärgerlich, wenn es keinen Kaffee gibt. Aber insgesamt sehe ich es ein bisschen wie Sie, dass ich sage, meistens sind die Züge einigermaßen pünktlich, meistens kriegt man doch noch einen Anschluss, wenn nicht den gebuchten, dann zumindest eine halbe Stunde später. Also ich bin auch nicht so negativ der Bahn gegenüber eingestellt. Aber ich meine, die Zahlen sind natürlich schon ein kleines bisschen frustrierend. Im Juni waren nur 38% der eingesetzten ICE und IC-Züge voll funktionsfähig. Und das war der bis dahin schwächste Wert im Jahr 2019. Also das nur 38%. Gut, jetzt kann man sagen, was heißt technischer Defekt? Das heißt also fehlende Reservierungsanzeigen, Steckdosen ohne Strom, eben das geschlossene Bordbistro. Aber in diese Statistik gehen auch kleinste Störungen ein, schreibt die Bahn zumindest, die dann gar nicht bemerkt werden von den Kunden. Insofern, ja, also weiß man nicht ganz genau, was das heißt. 38% waren nur voll funktionsfähig und der Rest nicht. Wie stark waren die anderen Züge sozusagen beeinträchtigt?
Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, jeder Zug, weil wenn ich mir die Klimaanlage im ICE so betrachte über die Jahre, ich erfriere entweder oder ich schwitze. Ich habe noch nie erlebt, dass die Klimaanlage funktioniert oder vielleicht soll das so sein, aber ich glaube, jedes Mal die ist defekt oder hoffe, dass es so ist, sonst habe ich ein verschrobenes Wahrnehmungsgefühl vielleicht.
Aber Sie sagen sozusagen, jeder Zug ist wahrscheinlich nicht voll funktionsfähig und das ist auch okay?
Na, also ich meine, es muss definitiv besser werden, ganz besonders mit Blick auf die Zukunft und wenn wir sagen, es soll ja weniger geflogen werden. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig, dass das perspektivisch dahin geht. Und dann ist schon die Frage, wie soll das gehen, wenn es jetzt schon der Fall ist. Ich bin dieses Jahr zur Leipziger Buchmesse gefahren und die Buchmesse wird, glaube ich, ein Jahr vorher schon geplant und trotzdem gab es nicht genug Züge. Also es war wirklich so, dass Leute nicht einsteigen konnten. Und da frage ich mich schon, hey, liebe Bahn, ihr wisst doch, manchmal stehen eben bestimmte Dinge im Jahr an, da kann man doch einen Zug mehr einsetzen. Und das passiert ja immer wieder. Also es muss besser werden. Ich weiß noch nicht, ich verstehe das jetzt gerade so, dass die Debatte darum geht, auflösen die Privatisierung oder nicht. Und ich wüsste jetzt nicht unbedingt, warum Dinge besser laufen sollen, wenn sie in der freien Wirtschaft sind. Also sozusagen, was die Lösung ist auf dem Weg, es muss besser werden, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
Naja, vielleicht ein Gedanke könnte sein, dass wir ja doch in einem Autoland gelebt haben über viele, viele Jahre und dass es jetzt auf der politischen Ebene da ein Umdenken gibt, dass man zum Beispiel auch Herrn Söder hört, der die Bahntickets günstiger machen möchte, weil er die Mehrwertsteuer runtersetzen will. Also insofern, ja, vielleicht ist da ein Umdenken auf der politischen Ebene jetzt, was voranschreitet.
Ja, schön wäre vielleicht, wenn man mal so radikal neu denken würde, also
nämlich wie?
Na, zum Beispiel wirklich günstige Mobilität. So, ich finde, Mobilität ist ja...
Gut, aber die Bahn hat natürlich ihren Preis. Es ist nicht umsonst zu haben, so ein ICE in möglichster, schnellster Qualität.
Ja, wobei das ist ja wie mit dem Handy. Also braucht man die 1000 Funktionen oder will man eigentlich nur bequem von A nach B kommen?
Gut, also, aber ob es 4 Stunden sind, die man braucht von Berlin nach München oder 6 Stunden, macht einen Unterschied. Und das... kostet natürlich dann Geld.
Ja, aber man könnte ja auch langsamere und schnellere Züge machen und unterschiedlich bepreisen. Ist ja auch schon der Fall. Ist ja auch schon der Fall. Aber ich finde insgesamt, für mich, ich habe noch nie was gehört, was so in puncto Mobilität wirklich mal aus der Politik so ein bisschen visionär wäre. So ein Gesamtkonzept nach vorne schauen und irgendwas. Das sind immer so Korrekturen von Fehlern. Und ich meine, dass mal die Gleise nicht bei jeder Jahreszeit irgendwelche Probleme haben sollten oder dass eben ein Bordbistro funktionsfähig ist, ist gut. Aber ist jetzt für mich auch nicht visionär.
Ferda Attermann war zu Gast in dieser Stunde. Und es ist ja die Frage, wenn man Spiegelkolumnistin ist, so wie Sie das sind, und alle zwei Wochen so eine Kolumne schreibt, haben Sie dann zurzeit Mühe und sagen, oh Gott, worüber soll ich bloß schreiben? Oder fallen Ihnen die Themen sozusagen zu und sagen, hätte ich doch bloß jede Woche eine Kolumne oder jede Woche drei Kolumnen?
Auf jeden Fall, also das Letztere, es ist so, dass ich über eine Woche quasi sammeln kann und habe dann meistens 5 Themen. Man merkt daran aber auch extrem gut, wie schnell Themen wieder abflauen. Also manchmal ist es ja so, dass 3 Tage lang alle über etwas berichten oder alle Menschen ein Thema ganz groß umtreibt und dann ist es aber eine Woche später auch schon wieder komplett weg. Mhm. Und das bekomme ich gut mit. Aber es gibt, glaube ich, im Moment mehr Themen als Kolumnenplätze sozusagen, Richtig, Kolumnentage auf jeden
und
Fall.
Auch Themen, die einem wirklich am Herzen liegen, wo man sagt, man muss sich jetzt äußern, man muss dazu was sagen, oder?
Ja, also meine Kolumne heißt ja Heimatkunde und da kann man ja quasi fast alles drunter packen, außer Negativzinsen und da ist es schon so, es passiert so viel, ich weiß nicht, wenn wir uns vor 5 Jahren darüber unterhalten hätten, wie es in Deutschland heute aussieht, ich glaube, niemand hätte sich vorstellen können, dass sich Deutschland und Europa und die ganze Welt so verändert, wie sie es gerade tut.
Danke, dass Sie hier waren, Ferda Attermann, und dass wir diese Veränderung gemeinsam besprechen konnten.